Okay, kommen wir zum nächsten Vortrag hier in diesem Vortragssaal. Der Harald wird uns ein bisschen was über GNU-Plot erzählen. Ich habe gehört oder habe gesehen, letztes Jahr hast du auch schon einen gehabt. Ich nehme an, das wird die Fortsetzung
sein. Das war so der erste Teil der Einführung, jetzt kommt der zweite Teil der Einführung.
Okay, ich übergebe dir einfach das Wort und fange an.
Ja, danke schön. Willkommen.
Achso, stopp, es ist nur ein Kabelmikro. Also wenn dann Fragen kommt, wäre es günstiger, du wiederholst die Fragen, weil bevor ich dann hier losstolpere mit dem Kabel, wäre ein bisschen doof.
Wenn Fragen kommen, am besten laut reinbrüllen, weil am Ende ist keine Zeit. Und es geht wirklich darum, was ihr wissen wollt und was da so geht und was an Ideen ist. Ich will auch von euch was lernen. Das hat bis jetzt jedes Mal eigentlich geklappt. Ja, ich will seit vielen Jahren ja immer ein bisschen erzählen über meine Lieblingstools, weil das ist das, was ich gut kann. Da braucht man sich nicht auch vorbereiten. Und GNU-Plot ist auch eins von den Lieblingstools, wo ich letztes Jahr schon mal die Einführung gemacht habe. Und das war ziemlich knapp so mal reinkommen. Und jetzt geht es mal weiter mit ein paar Zahlen wirklich mal ein bisschen rumspielen. Also GNU-Plot, wer war letztes Mal schon da? Ah, okay. Wer hat GNU-Plot noch gar nie gemacht? Okay, das kriegen wir hin. Also, ganz kurz über mich erzählen und warum ich ein blaues T-Shirt anhabe, weil mir mein Arbeitgeber mein Auto bezahlt. Was GNU-Plot so ist und was wir letztes Mal gemacht haben auf einer Folie und dann auf einer Folie, was wir dieses Jahr machen. Open Source mache ich schon relativ lang, haben wir in der Schule schon angefangen. Och, wir haben da was programmiert und da gab es noch zwei Gymnasien. Macht doch auch mal. Hieß noch nicht Open Source. Wo ich in die Uni gekommen bin, war da irgendwie, da haben wir so ein Magnetband, da ist irgendwelche lustige Software drauf, macht doch mal. Hieß dann Tech oder LaTeX, mache ich heute noch, gibt es auch einen schönen Stand. Und was ich damals, 86, 87 gelernt habe, klappt heute immer noch. Also so zum Thema nachhaltiges Lernen, speziell mit Tech. Da habe ich lange VMS und Unix und sowas gemacht, aber immer ohne Quellen und das war so bedingt lustig. Wenn man halt nichts ändern konnte, wenn es blöd war, man nicht lernen konnte, wie es gemacht wurde, dann kam Linux. Das hat mein Uni-Studium ein bisschen verzögert und verlängert und interessanter gestaltet. Habe dann ziemlich lang Grafiktreiber für x386 gemacht, bis ich dann von der Uni weg bin, dann doch weniger Zeit hatte. Habe sehr lang Softwareentwicklung in Tübingen bei der Science and Computing AG gemacht. Mit Linux, alles außer Windows und technische Sachen. Und bin jetzt seit bald 2 Jahren bei Bosch SensorTech und mache da lustige Software, Shell-Skripte, GNU-Plot und sowas für Embedded, für neue Chips. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es mal einen Vortrag, was ich da an Software mache, weil es lustig ist. Ist noch nicht freigegeben. Und was man da so misst, wir werden irgendwann vielleicht mal noch Messdaten sehen, aus denen man nicht erschließen kann, was passiert, wie man mit GNU-Plot Messdaten macht. Ja. Bosch SensorTech ist so eine kleine Tochter von Bosch Automotive. Bosch macht ganz viele Beschleunigungssensoren, so fürs Auto, für ABS, ESP und sonst so ein Zeugs. Und wir machen das für die Consumer-Elektronik, also für Handys, Wii-Konsolen, Quadcopter, also alles ein bisschen kleiner, ein bisschen einfacher, billiger in gigantischen Stückzahlen. Magnetsensoren, Kompass und all so ein Zeug, Drucksensoren, Feuchtigkeit. Seit neuestem auch irgendwie Mikrofone, das ist alles so Silizium-Technologie. Das ist also immer irgendwie bewegtes Silizium, entweder so Stimmgabeln, die schwingen und irgendwas, was sich bewegt und was dann gemessen werden kann. Also so ein Drehratensensor ist sowas wie eine kleine rotierende, schwingende Silizium Fächermembran oder ein Mikrofon ist auch bloß ein freigeätzter Siliziummembran, die dann als Kondensator, als Kapazität ist. Ist immer ungefähr das Gleiche und ein bisschen messen, ein bisschen machen und ein bisschen rumwackeln. Ja. Bosch SensorTech sucht immer noch Softwareentwickler für Hardware, mit Sensoren umgehen. Wer Spaß hat, damit Zahlen auch zu optimieren, Filterfunktionen zu machen, mit Hardware zu spielen und sowas. Auf die Webseite gucken. Was ist die Einführung in die Doku. Es gibt eine Manpage zu GNU-Plot, die ein bisschen verrät, wo die restliche Doku herkommt. Im Wesentlichen gibt es eine wunderschöne Webseite für GNU-Plot. Ach, die zeige ich aber noch. Wo man ein bisschen gucken kann, was alles bei GNU-Plot geht. Und wenn ich es wieder finde, da gibt es die Gallery of Demos. Das ist zum einfach reingucken, was geht alles mit GNU-Plot. Wenn man irgendwas mal plotten möchte, dann kann man entweder da reingucken. Ich hätte gern, also ich werde mich eh bloß im normalen, ganz einfachen 2D-Plots Umfeld machen. Man kann da auch schöne 3D-Sachen und farbig und bunt und sonst noch was. Das kann man alles hier an Beispiel nachlesen. Parallele Achsenplots, irgendwas. Das Schöne ist immer, so sieht's aus und das sind die Kommandos. Nebenbei, die kann man tatsächlich abmausen oder einfach hier sogar runterladen. Das sind die Kommandos mit Z-Title. Gehe ich nachher gleich mal drauf ein und irgendwie ein paar Sachen einstellen. Am Schluss Plot, irgendwas hier ist in der Datei, irgendwie Silber.dat. Die Daten gibt es dann auch, die sind beim Knoblauch, wenn man es installiert, immer mit dabei. Wenn das nicht das richtige Bild war, müsst ihr euch ein anderes aussuchen. Und da gibt es auch noch so Outputs, wer irgendwas mit SVG machen möchte oder kann was, fand ich ganz witzig für die Webleute. Da läuft jetzt so ein Knoblauch in, ich nehme mal ein JavaScript, aber 5, keine Ahnung, da kann man tatsächlich sogar rein. Falscher Knopf. Reinzoomen. Auf der Webseite fand ich irgendwie ganz schnuckelig, wenn man was mit Web präsentieren machen möchte. Möchte ich nicht. Zurück. Da gibt es dann irgendwann auch Doku. Es gibt eine riesendicke Anleitung für alles Mögliche, lohnt zu lesen. Und ja, halt über die Paketsoftware Knoblauch installieren. Folie. Bei vielen Distros gibt es ein extra Paket Knoblauch-Doc, wo dann die Dokumentation drin ist. Also wenn ihr einen Knoblauch-Doc noch installieren könnt, dann das auch installieren, das lohnt. Da ist dann die Handbuch dabei und da sind die Beispiele dann mit drin. Und diese ganzen Beispiele, die es auf der Webseite gibt, liegen auch immer irgendwo in Examples irgendwo rum. Und er sagt einem das eigentlich, glaube ich, sogar, wenn man Knoblauch macht. Ja. Wenn man dann irgendwo in das Verzeichnis reingeht, jetzt geht die Knoblauch-Demo schon los. Also ich werde versuchen, in einem einzigen Knoblauch-Kommando das alles zu machen. Und am Schluss gibt es dann, wer interessiert ist, die History bei den Folien. Also bei Folien gibt es wenig. Ich turne da einfach so ein bisschen rum. Es gibt noch zwei Folien mit den elementarsten Beispielen und dann halt, was wirklich getippt wird. Ich kann in das Verzeichnis reingehen. GDLS. Nee, geht nicht. Und dann sagt er aber, mach das Kommando load demo. Und jetzt wird das File Simple Demo ausgeführt. Klappt das wieder höher? Ja, dann ist wirklich alles drauf. Okay. Und dann sieht man halt, die haben einen Sinus, einen Arcus, Tangens und irgendwas geplottet. Wenn man jetzt sehen möchte, wie es geht, guckt man sich die Datei simple.dem an. Breche ich das mal ab. Mit Ausrufezeichen kann ich im Knoblauch drin Shell-Kommandos ausführen, dann ist das nachher auch in der History drin. Das sind jetzt die ganzen Demos, die es da gibt. Oder? Mit den Datenfiles dazu, ja. Und wenn ich jetzt sehen möchte, was war das Simple-Demo-Dingens? Garten Sounds in Kommentaren, wirklich Set-Title, Set, keine Ahnung, irgendwas. Und dann plotte mir doch mal den Sinus, den Arcus-Tangens und da spielen wir nachher mit rum. Und dann kommt eine Pause, Hit Return to Continue und dann kommt noch eins und noch eins. Ich kann es nochmal kurz starten. Und press Return und noch ein Plot und noch ein Plot, noch ein Plot. Und da mache ich öfter mal dieses Daumenkino wirklich durchlaufen und dann schnell genug anhalten oder dann gucken, welches ist es. Sowas wollte ich schon immer gemalt haben. Und dann ist das richtige Infill irgendwas beim sechsten Return oder so. Ja, man kann wirklich sich da mal rausgucken. Das habe ich doch schon mal gesehen. Wenn man die mal durchgeguckt hat, weiß, da gab es doch mal ein Beispiel. Also ich lebe sehr viel von Beispielen. Deswegen werde ich euch noch ein paar Beispiele geben und den Rest müsst ihr selber hinkriegen oder nachfragen. Also da ist wirklich unendlich viel Zeugs drin. Das wird dann hinten auch bunt und 3D. Manche Sachen sind so langsam. Ah, 3D. Das. Und wenn man so ein 3D-Ding hat, kann man dann irgendwie auch ein bisschen mit der Maus rumrotieren. Das kann dann so mit Hidden Line und Verdeckung, das kommt sicher noch irgendwie. Messdaten, keine Ahnung, was das. Irgendwo war es mal noch. Ah, jetzt ist es so mit Hintergrundverdeckung und sowas. Ist es wahr? Ist gar nicht. Also der andere, aber macht es irgendwann mal. Ja. Also da gibt es Beispiele ohne Ende am Schluss. Und das ist halt in den Examples und die sind eben alle auch in dieser Document Gallery mit drin. In irgendeiner Distro waren hier aus Plattenplatzgründen in den Examples die ganzen Dateien alle komprimiert drin. Dann müsst ihr entweder die als Root mal entkomprimieren oder was ich da dann hingeschrieben habe, deswegen kopiert es nach Temp, in Temp ein Verzeichnis aufmachen, reinkopieren, weil als Nicht-Administrator, als Nicht-Root da auspacken und halt laufen lassen. Also das Knoblauch kann komprimierte Dateien nicht direkt lesen. Und da gibt es unendlich viel Beispiele und sonst Fragen und beim nächsten Mal, im nächsten Knoblauch-Vortrag dann vielleicht auch im Voraus schon mal Beispiele einreichen. Das ist jetzt so ein bisschen, was wir letztes Mal gemacht haben als Rest der Einleitung. Werde ich gleich nochmal durchturnen. Man kann mit dem Kommando plot, das ist das Allerwichtigste, sich jetzt irgendwas plotten, entweder irgendwelche Mathefunktionen, Sinus von x, Cosinus von x. Man kann mit Komma getrennt mehrere Sachen in ein Bild plotten. Man kann statt irgendwelcher Mathefunktionen auch irgendwelche Dateien in Gänsefüßchen machen. Das sind ASCII-Dateien im Normalfall und in den Dateien stehen halt irgendwie Zahlen drin, in Spalten mit Leerzeichen, Tabs und sonst was, separiert zunächst mal per Default Und wenn da mehr wie zwei Spalten, also wenn nur eine Spalte drin sind, dann nimmt er die halt als Y-Koordinate, plottet die, können wir mit rumspielen. Wenn zwei Spalten drin sind, nimmt er die erste Spalte als X-Koordinate, die zweite als Y. Wenn ganz viele Zahlen in einer Zeile stehen, dann nimmt er die erste und zweite als X und Y, wäre jetzt gedacht, solange es ein 2D-Plot ist oder wenn es eine 3D-Sache ist, dann ist es eben X, Y, Z. Das können noch mehr Spalten werden für Error-Bars, für Fehlerabweichungen. Man kann an jedem Punkt noch einen Messfehler dran machen und Standardabweichung, dann ist es Spalte 4, 5, 6 und sowas. Und mit Using gibt man an, welche Spalten er verwenden soll. Also nimm Zahlen aus der Datei, Daten.txt und nimm die Spalte 2 für X, die Spalte 2 für Y. Ist jetzt in dem Beispiel so, man das dann, wenn man das sich immer neben hinlegt, wie ging es, aber das geht ganz schnell ins Rückenmark. Wenn man aus der gleichen Datei noch mehr plotten möchte, so wie Sinus, ich will nicht nur den Sinus, den Cosinus, dann muss man das zweite Mal den Dateinamen nicht nochmal angeben. Dann kann man sagen, nimm die gleiche Datei wie gerade eben, nimm die Spalte 2 und 6 und nimm die gleiche Datei, man darf so Sachen abkürzen, das heißt Using oder US oder auch U, hier reicht ein U, ist immer das Gleiche. Es darf immer kürzer werden, damit es noch auf die Folie passt. Und also offensichtlich ist X, die Spalte 2 irgendwas, was sich als X-Koordinate eignet und die Spalten 5, 6 und 7 sind irgendwie Sachen, die ich da angezeigt haben wollte. Man kann zu jeder zu den Kurven, machen eine kleine Grafik dann dazu, irgendeinen Titel mit angeben und sehen, wie das unterschiedlich ist. Und für einen guten Plot ist es immer nett, oben Titelüberschrift, noch was für die X-Achse, für die Y-Achse, sonst regt sich ein Kollege immer auf und sagt, ich weiß gar nicht, was du gemessen hast. Obwohl man der Kurve sofort ansieht, was es ist, wenn das da so hoch geht, weil alle Kurven da so hoch gehen und er genau weiß, was ich gemessen habe. Wenn man es hinschreibt, dann weiß er nicht, warum ich das so gemessen habe. Ja, und so kann man jetzt auf der Terminal Grafik machen und wenn man es dann am Schluss ausgegeben haben will, das was letztes Mal auch so passiert ist, kann man sich jede Menge Terminal-Treiber wählen. Defaultmäßig, wenn man Knoblauch startet, macht er eben so ein Grafikfenster auf und dann kann man sagen, Set Terminal, mach mir mal ein PostScript-Output, ein PDF-Output. Wenn man nur Set Terminal macht, werde ich dann alles gleich mal durchspielen, dann sieht man, was sonst alles geht. Man kann LaTeX-Output haben und PNG und JPEG und ich weiß nicht was. Hängt ein bisschen davon ab, wie Knoblauch übersetzt ist. Wenn man die Quellen nimmt, kann man beim Konfigurieren sagen, was soll alles reinkompiliert werden, weil für manche, für die Sachen, für PDF braucht es wieder eine PDF-Library, für JPEG braucht es eine JPEG-Library. Wenn die Distro das gerade nicht hat oder das nicht so groß werden soll, hat es jemand nicht reinkompiliert. Wenn ich also hier behauptet habe, oh, kann PDF von euers, kann es nicht selber übersetzen oder mit der Distro reden. Also Knoblauch hat viel Source-Code drin und ist nicht immer alles aktiviert, aber meistens schon. Ja, und hier ist jetzt, weil ich sage dann Set Terminal, ich hätte jetzt PostScript Output. Beim PostScript muss man noch sagen, ich hätte gern farbige Linien. Aus irgendwelchen Gründen ist da der Default immer noch, mach's alles schwarz-weiß und gestrichelt und schraffiert. Und weil es im Normalfall schwarz-weiß ist, macht er getupftelte und gepunktelte und gestrichelte Linien und macht farbige Linien und macht die solid durchgehend. Das ist so mein Rückenmarkspruch, ich hätte gern Output, Set Terminal, PostScript Solid. Dann muss man noch sagen, wohin der Output soll. Wenn man das nicht tut und keine Datei angibt mit Z-Output, quillt einem der PostScript-Code auf dem Bildschirm. Was da nicht so schlimm ist, das ist alles ASCII. Bei PDF ist es ein bisschen blöder, weil da ist ein großer Teil binär. Das mag dann das Terminal auch nicht so arg. Dann hat man nur gesagt, wie es geplottet wird. Es gibt ein Kommando Replot. Das, was du gerade eben gemacht hast, das Plot-Kommando da oben, das allerletzte, plottet es einfach nochmal. Auch hier bei den so suggestiv schon drunter geschrieben, wenn ich so Set Title Label mache, da passiert der Grafik gar nichts. Ich kann ganz viele Parameter setzen, mach mal das nächste Bild so oder anders. Und dann muss ich entweder das Plot-Kommando nochmal aufrufen, mal mir jetzt genau das, oder ich sage Replot, wiederhole das letzte. Und deswegen hier auch Terminal-Typ setzen, ich hätte jetzt PostScript-Output, wohin er schreiben soll, Replot, mach's nochmal. Und jetzt geht alles weitere in die Datei rein, solange bis ich mir wieder ein anderes Terminal, zum Beispiel mein X11, X-Terminal, sonst was, sehen wir gleich, gibt es ein paar, und wieder Replot abgekürzt. Das darf man 3 Buchstaben abkürzen. So, das werden wir jetzt gleich machen im Schnelldurchlauf und dann geht es eben darum, was kann ich mit Dateien und so alles noch machen. Und da ist so als kleine Randnotiz mal in den Folien schon drin, man kann sich Funktionen in Knoblauch definieren. Und neben dem Plot-Kommando, das hier unten ist, das haben wir schon gesehen eigentlich, Plot. Ich kann auch Dateien und Funktionen, ich könnte jetzt das Sinus von X hinschreiben können oder meine Funktion f von X da oben. Und mit fast der gleichen Syntax wie Plot kann ich auch sagen, fitte mir die Funktion f von X an die Daten an. Auch da muss ich wieder angeben, welche Zeilen und Spalten ich haben möchte, genau die, die ich gerade geplottet habe. Und passe mal die Funktionsparameter a und b da drin an, das ist das, was noch dazu kommt. Relativ ähnlich und damit kann man schöne Sachen machen. Und überhaupt schon im Darstellen. So, jetzt und alles weitere üblich auf dem Terminal. Also das, wie sah das am Anfang aus? Dann standen wir einfach nochmal, habe ich da irgendwas? Ach so, ich habe da gerade, das war in dieser Session, wo ich jetzt Load, Demos und alles mögliche gemacht habe und das sind die Einstellungen von diesem GNU-Plot gewesen. Und der verstellt mir natürlich Gott und die Welt und hat jetzt vielleicht gesagt, mach mal 3D und keine Ahnung, wo ich jetzt gerade war, deswegen machen wir einfach nochmal. Ein gutes GNU-Plot-Paket hat eine History-Funktion, so Shell-History eingebaut, dass ich jetzt die letzten Kommando alle wieder habe. Bei Ubuntu war das immer nicht so. Das ist super ärgerlich, finde ich, weil ich bin da jetzt beliebt. Das ist wie eine Shell und da arbeitet man jetzt ein bisschen, macht dieses und tut das Plot-Kommando, wird gleich passieren. Hier noch verfeinern, noch was dazu und probieren, wie es überhaupt gut aussieht und was ich haben will. Wenn ihr da nicht mit den Cursor-Tasten und History rum editieren könnt, das ist ätzend. Kann man beim Übersetzen mit angeben, gibt nur einen Fleck, warum das bei meiner letzten Ubuntu-Version, aber 14.04, ich bin da nicht so arg weit, nicht gut war, weiß ich nicht. Dann übersetzt es euch selbst. Ohne History mit Read, Option Use Readline oder sowas, macht das keinen Spaß. So, macht Spaß, einfach Cursor hoch, Plot Sinus für nix. Jetzt eben die Default- und Grundeinstellungen. Dann plottet es ein Sinus. Wenn man Funktionen hat, Default ist der X-Bereich erstmal von 0 bis 10 eingestellt. Ah, da habe ich jetzt Set Title, ganz wichtig. Und dann erst bei dem Replot hat es Plop gemacht und da oben ist was reingekommen. Es gibt zumindest ein Kommando Set Grid, das bei mir defaultmäßig schon aktiv ist. Das könnte ich auch nochmal zeigen für die History. Es gibt im Home Directory eine Datei .gnuplot und da kann man Defaults reinschreiben. Und sonst, wenn ich die jetzt mal, können wir das mal machen? Tun wir die mal geschwind weg. Gehen aus GNU-Plot rein und wieder rein. Jetzt hat er, also meine drei Defaults sind Set Color Sequence Classic, Set Grid und Set Style Loop. Kommt später. Wenn man das Color Sequence, das ist eine Änderung, die in GNU-Plot 5 passiert ist, habe ich letztes Mal schon drüber gerantet und war unglücklich. 20 Jahre waren die Farben, also es geht immer, andersrum anfangen. Wenn ich Plot Sinus von X, kommt wieder ein Sinus. Jetzt sind die Gitterlinien verschwunden, weil das Default-Kommando Setgrid, was ich da drin hatte, noch nicht war. Jetzt mache ich ein Setgrid, das ich schon automatisch ausgeführt hatte früher beim Starten. Es passiert nichts, weil es so ein Parameter ist und ich muss sagen, jetzt tut es mal neu plotten und dann sieht man das da auch noch gut. Okay, weil das halt so kleine getupfelte Linien sind. Man kann da irgendwie Linienstärke und allen Scheiß auch noch einstellen. Steht in der Doku und an der zweiten Stelle, wo wir gleich noch hinkommen. Die erste Funktion wird in irgendeiner magischen Farbe geplottet und wenn ich da jetzt Cosinus von X mache, dann kommt was Zweites dazu. Und die ersten Farben waren immer rot, grün, blau. Der Rest ist meistens uninteressant und dann hat die Farben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich kann jetzt hier sagen, mach das mit Line Color 2. Das zweite kriegt immer noch Line Color 2. Jetzt müssen sie beide gleichfarbig sein und dann kann ich sagen Line Color 1 und sowas. Wenn man wissen möchte, wie die Farben sind, dann gibt es ein Kommando Test. Das macht so ein Testplot und hier sieht man jetzt die Farbe 0, 1, 2, 3, 4, 5 und sowas und Strichelstärken, Linienbreiten, Schraffierpattern und sonst was. Und hier war immer rot, grün, blau und mit GNU-Plot 5.0 war das plötzlich nicht mehr so. Bis ich dann im Google festgestellt habe, andere Leute haben das Problem auch. Und das Rätselslösung war dann tatsächlich, es gibt ein neues Kommando Set Color Sequence. Man kann immer in GNU-Plot Help irgendein Kommando sagen. Und dann lernt man auch Default. Das ist das, was wir jetzt haben, der neue Default. Und die sind so gewählt, dass sie ganz toll unterscheidbar sind, wie ihr deutlich merkt in den Farben 1, 2, 3. Also das ist, wenn man jetzt nochmal den Sinus und so anguckt, total toll. Ganz im Gegensatz zu halt, wie hieß das? Set Color Sequence Classic. Und früher, das war so total ununterscheidbar, das Rot und Grün. Ich weiß es nicht. Ubuntu hat das GNU-Plot 5 so übersetzt, dass der Color Sequence Classic gleich richtig mit drin ist. Auch dafür gibt es eine Compile-Option, weil anscheinend manche das gut finden. Mein SUSE hat es nicht gemacht, deswegen habe ich da halt jetzt diese Default-Dateien. Aber und weil ich einfach weiterhin Rot, Grün, Blau haben will, bin ich so gewohnt und manche Sachen sind sogar einfach darauf getrimmt, dass Rot, Rot und Grün, Grün und irgendwas ist, wenn ich eine Ampel malen möchte. Z-Grid macht mir automatisch das Gitter ein, weil ich das praktisch finde. Und Z-Style Data LP ist die Abkürzung für Lines Points. Da kann man sagen, mal mir nur Linien, mal mir nur Punkte. Das wird vor allem wichtig, wenn wir nachher gleich Dateien, Daten angucken, dass er an jedem Datenpunkt ein Kreuzchen hinmacht und sowas. Ich finde es immer praktisch, dass ich sehe, hier gibt es keine Datenpunkte, deswegen sind es nur Linien geworden, dass ich wirklich sehe, das ist ein echter Messpunkt oder sowas. Wenn man sehr viele Messpunkte hat, dann kann das sehr dick und viel werden und sehr langsam, dann muss man gucken und ein- und ausschalten. Aber das sind die einzigen Sachen, die ich nicht Standard habe. Einfach aus alter Historie und alten Baum und so. Z-Grid finde ich praktisch und das hier fand ich auch ganz schick. Und die Grundeinstellung, das müsst ihr einfach dann selber rauskriegen, ob ihr, wenn ihr es nie gemacht habt, könnt ihr mit den tollen neuen Farbeinstellungen arbeiten, aber wie gesagt, ich habe jetzt verschiedene Knoblauch-Binaries gefunden, die einen machen so, die anderen so. Kann man einstellen und kann sich sonst die Farbe in diesem Testbild angucken und sonst die machen. So. Folie spiegeln. Ja. Also, habe ich jetzt? Doch, jetzt habe ich wieder meine Farben, die ich will. Und das war, da ich sicher nochmal aus Knoblauch rausgehe, machen wir das jetzt auch wieder rückgängig, dass ich meine Defaults kriege. So. Also, für die. Wieder ohne Punkt, dann können wir die gerade einmal in die History reinmausen. Da kamen die mal her, dann sieht man die da dann später auch nochmal. Datenfalls. Jetzt brauchen wir Daten. Deswegen wieder raus. Habe so ein paar Beispiele vorbereitet. Das war so das erste auch vom letzten Mal. Ich habe Daten im Internet gefunden, die sehen irgendwie so aus. Ja, eben mit Leerzeichen getrennt und das ist irgendwas, ah, das hat wohl was mit X und Y zu tun. Wenn man sowas sieht, dann kann man halt sagen, ja, dann plotte mir das doch mal. Das ist mein erstes, einfach wenn man Zahlen hat, Knoblauch rein angucken. Die erste Erkenntnis ist, hier das Gänsefüßchen zufehlt. Wenn man in Knoblauch so ziemlich alles abkürzen darf und wenn hinten nichts mehr kommt, dann braucht man so einen String auch nicht zumachen. Wenn man dahinter dann weiter tippen möchte, ist natürlich schon gut, man macht den String dann irgendwie zu. Aber dafür, weil auch das die File-Name Completion macht das halt. Achso, da kommt noch ein Dat 0. Ja, inzwischen macht sogar die. Aber tut auch. Die zweite Erkenntnis irgendwie sieht komisch aus. Und das war halt, da war das Beispiel, man kann eben sagen, was die X- und Y-Koordinate sind. Dann kann man sagen, nimm mal die zweite Spalte X und die erste Spalte als Y. Cannot find file und aha. Ja, wenn man dann einfach mit dem Cursor hochgeht und weiter tippt, dann ist das mal wieder blöd. Ha. Ja, dem kann man eine Schlankheitskur verpassen. Ja, also erstmal kann man sich den Pinguin so machen, wie man möchte. Ah, eigentlich auch ein interessanter Aspekt. Wenn das dann mal wirklich stört, dass das jetzt kann für andere Daten vielleicht noch interessant werden. Und sagen, so kenne ich ihn eigentlich nicht, aber ist halt jetzt einfach, wie das Fenster ist. Ja. Es wird immer versucht, das automatisch reinzufinden, war bei dem Sinus auch so, der sah nicht so richtig aus wie der Schulsinus, der eigentlich so mit Steigung 1 anfängt und sowas, aber wird halt in das zur Verfügung stellende Fenster reingemacht. Es gibt ein Kommando, set size, glaube ich, und da weiß ich nicht, wie es tut. Help, man kann immer help set irgendwas und hoffen, dass es size heißt, da es heißt. Da gibt es ganz viele Varianten. Und irgendeine magische Option davon war, mach's doch einfach mal 1:1. Und mit Show Size kann man gucken, wie es jetzt ist. Es ist scaled 1:1. No Aspect Ratio. Ratio 1. 1:1, mal gucken. Dann sagen wir nochmal Set Size Ratio 1. Ah, okay. Also jetzt sieht er, glaube ich, so aus. Das heißt, X und Y ist jetzt einfach Abbildungsverhältnis 1:1 und skaliert und es wird nicht mehr verzerrt, sofern das die gleichen Größenordnungen sind. Okay, können wir nachher mal für ein Beispiel brauchen. Und dafür habe ich halt oben und unten Rand, aber ich meine, beides kriege ich natürlich nicht. Ja. Wenn einfach meine Daten von 0 bis 300 in beiden Ecken gehen und ich will es auf A4 plotten oder sowas, dann. Aber dann sieht es irgendwie maßhaltig aus, wenn es was mit Zentimetern zu tun hat. So. Wenn man sowas loswerden möchte, gibt es ganz oft ein Kommando unset. Mal gucken. Naja. Try to set aspect ratio. Was will uns denn damit sagen? Hat er es jetzt ausgemacht oder nicht? Also wie gesagt, ich verwende es. Nee, hat er nicht. Unset aspect ratio. Hm. Set. Auch die Strukturen, ob man etwas ansetzen oder mit No, das ist mal anders geworden. Normalerweise soll man jetzt immer ein Unset machen für Sachen, die man nicht mehr haben möchte. Bei irgendeinem Kommando hat er mich mal, hat er mich beschimpft, das macht man jetzt mit Unset statt mit Set No Range oder sonst irgendwas. Hier sagt man bei der No-Ratio. Herzlichen Dank. Steht in der Help oder die andere Möglichkeit ist einfach nochmal rausgehen, reingehen, von vorne anfangen. Ah, wenn das schön ist und um insgesamt zu lernen, wie das ist, das war auch schon mal eine Einführung, wenn das dann genauso ist und damit möchte ich das vielleicht auch später nochmal ein zweites Mal die Grafik machen für meine Doktorarbeit oder eine Präsentation in einer anderen höher aufgelösten Form, dann kann man jederzeit sagen, jetzt save ich mir das alles mal ab, Demo. Ich nenne es immer .gp für Knubbler, ist völlig egal. File Extensions gibt es ja in dem Betriebssystem nicht. Und dann hat er eine Datei angelegt und das ist ein wichtiges Lernbeispiel, weil da jetzt tatsächlich alles an Knubbler-Settings drin steht, was es überhaupt gibt. Alle, die für dieses Plot wichtig sind und auch alle, die unwichtig sind, aber er hat einfach alles reingeschrieben. Das können wir da mal gucken. Set Size, irgendwas, Style Ellipse, habe ich, glaube ich, habe nichts mit Ellipsen, aber da ist da das Ratio wieder drin und Ratio 0 bedeutet offensichtlich, mach es halt mal nicht. Und noch andere Set Size, und man kann sowas, das ist diese Load, was ich ganz am Anfang, Load All Demo, Load eine Beispieldatei, da kann man natürlich alles reinschreiben, was auch unwichtig ist, was immer ZZ-Data genau macht, aber Knubbler speichert alles ab und wenn man das wieder reinlädt, dann wird alles wieder geladen und damit kriegt man den gleichen Plot wieder. Da steht immer drin, welche Knubbler-Version und sonst irgendwas. Man kann das Ding ausführbar machen und statt ein Kartensound Ausrufezeichen Bin Shell oder Make oder so, ruft er wirklich Knubbler auf mit einer Option Persist. Dann wird genau diese Grafik einmal dargestellt. Knubbler beändert sich im Hintergrund, aber man hat das Bild noch da, bis man es wegklickt. Kann ganz nett sein. Dann kann man in so ein Verzeichnis reingehen, .slash, mal mir mal ein Bild, .gp und dann wird es dargestellt. Hier oben sind immer noch zwei Kommentarzeilen drin. Das ist, wenn man mal einen Output schon, da steht der letzte Output-Name, den man gewählt hat, wenn ich schon mal das als PostScript abgespeichert hätte, übrigens drin steht demo.ps zum Beispiel und welches Terminal ich gewählt habe, wo es gesaved wird, diesen auskommentiert. Das hat den guten Grund, dass man zwar sehen kann, da war Terminal QT oder PostScript oder sowas. Wenn ich das wieder reinlade, möchte ich aber jetzt vielleicht gerade nicht wieder auf die gleiche Grafik, sondern ich möchte jetzt reinladen und den PostScript-Output haben. Ganz oft sage ich, wenn ich die alle abgespeichert habe für verschiedene Messungen oder sowas, dann macht man am Schluss Set-Terminal PostScript oder PDF, was ich brauche, load erste Datei, load zweite Messung, load dritte Messung und kann dann so hintereinander mehrere PostScript- oder PDF-Seiten in eine Datei reinmachen mit einem Messprotokoll oder was auch immer. Oder erste Weltkarte, zweite Europakarte, wenn man da mal Karten malt, warum denn nicht, sind auch bloß Linien. Und solche Sachen. Und deswegen sind da Kommentare drin. Das sind aber die letzten Kommentare. Alles andere wird wirklich ausgeführt. Also mein Set-Title hatte ich vorher noch nicht gemacht, sonst wird hier Set-Title und sowas drinstehen. Und ganz am Schluss als letztes steht dann drin, plot das Kommando, was so war. Es stehen noch ein paar Variablen drin. Irgendjemand hat schon mal die Variable x auf 0 gesetzt. Vielleicht, weil ich mal plot sinus von x gemacht habe, weiß ich nicht. Da werden wir nachher noch mehr sehen mit fit. Und dann wird eben das Plot-Kommando ausgeführt und dann stellt das wieder da oder wird es in die Grafik und sowas reinschreiben. Und wenn man die jetzt durchliest und guckt, oder ich habe mal einen Titel gesetzt, dann kann man da nach bekannten Stücken, Fragmenten suchen, wo steht es denn drin. Und am Anfang habe ich da tatsächlich öfter mal geguckt, was gibt es denn für lustige Kommandos und was könnte ich noch setzen, um einen Plot richtig zu machen. Und wenn ich dann wieder weiß, wie es heißt, kann man sich dann das Help dazu lesen. Und wenn es nicht direkt drin steht, kriegt man manchmal noch einen Hinweis, dass halt Set Margin alle zusammen erklärt. Wenn man das mit Z-Plot macht, ja, nicht Z-Plot, nur Plot, dann erklärt ein Plot und bla, da gibt es natürlich viel zu sagen und Beispiele und Subtopics, und jetzt muss man rauskriegen, welches die Subtopics sind. Ja. Da das auch mühsam ist, stand irgendwo auch hier auf der Folie dann in den rückwärts, was hilfreich sein kann, da. Irgendwo liegt die Help-Datei oben. Die Help-Datei heißt immer knubbler.gih. Das ist eine einzige ASCII-Datei, da kann man sich das am Stück durchlesen mit Volltextsuche, mit dem Editor oder Lesser oder sowas. Dann die Stichworte, wenn man nicht weiß, wie das Kommando ist, ist es schwer da drin mit Set Help irgendwas. Wie heißt das Kommando, wo ich schon mal was gefunden habe? Dann guckt man danach und findet es wieder. Achso, können wir mal. Ich muss jetzt, glaube, habe ich gelernt, zum Abmausen in die Historie rein. Wo ist mein Knoblauch hin? Das ist das falsche Knoblauch. Was habe ich zuletzt gemacht? Knoblauch History. Bin ich jetzt im falschen Terminal? Klappt nicht. Machen wir doch einen. So. Ja. Dass das nicht durcheinander geht. User Share. Und hier liegt es nämlich woanders. Wer was nicht weiß. Das ist fast richtig, stimmt aber auch hier. Genau. Ja, wenn man nicht weiß, wo Margin steht, dann kann man da mal durchsehen, was gibt's alles. Oh, sieht auch hübsch aus. Und das ist halt wirklich die ganze Internet-Doku mit allen Kommandos und sonst irgendwas. Kann man sich auch mal durchlesen, ist relativ gut geschrieben. Oder halt nach Stichworten suchen. So. Mal gucken, was haben wir da liegt. Also das war einfach nur, oh, ich habe da Zahlen, kann jetzt ein bisschen rumdrehen. Machen wir nochmal das Plot-Kommando. Plot-Schleierzeichen. Und dann kriegen wir einen Pinguin. Verzerrt oder nicht verzerrt oder sonst irgendwas. Ah, stimmt. Spicken gehen. Man kann dann da anders. Achso, jetzt kann ich das mal zeigen. Plot. Man kann jetzt hier ganz viel dekorieren. Nicht nur Using, sondern ich könnte jetzt. Hier steht immer noch Dateiname und auch welche Spalte X und Y ist. Das ist dann für die Techniker vielleicht interessant. Ah, in Spalte 2 und 1 und irgendwas. Und dann Tippfehler. Dankeschön. Und man kann einfach sagen, die rote Linie ist der Tux. Whatever. So, und dann. Ja. Und die grüne Linie ist der Tux auf dem Kopf. Ah, auch da können wir noch mehr machen. Was ich letztes Mal auch schon ein bisschen vorgeführt habe, für Tippfolie. Man kann jetzt hier nicht bloß Spalten angeben, das wird dann in Beispielen immer noch wichtig, aber man kann es zur Kleinigkeit dann immer mal üben gehen. Man kann mit den Spalten auch irgendwas rechnen und machen. Also nicht bloß, nimm die Zahl aus der Spalte. Und wenn man rechnen möchte, dann muss man das in runde Klammern irgendwas machen. Achso, ah, rechnen überhaupt. Das ist ein Taschenrechner. Also 2 plus 2 ist wirklich 4. Und Pi ist wirklich Pi. Das haben sie auch schon drin. Ja, wenn ich ja so Sachen wie Sinus plotten kann, kann ich natürlich auch sagen, Print Sinus von, na, von 90 Grad zum Beispiel. Und da kommen ganz komische Sachen raus, weil das natürlich Pi halbe wäre. Oder sowas. Oder auch von Pi. Das hätte jetzt 0 sein sollen, aber wir sind ganz nah dran, somit 10 hoch minus 60. Aber man kann halt jetzt tatsächlich oder Arcosinus, wo ist der Sinus 1? Mal 2. Ja, also so ein bisschen Taschenrechnen und sowas kann man auch spielen. Ja, das scheint wohl Pi zu sein. Aber da geht viel und also die ganze Rechnerei, was man da halt, welche so Funktionen und sowas auch deklarieren kann, kann auch nützlich sein zum einfach. Nein. Hier schon mal, wenn es denn geboten ist, sagen, ah, mit der Spalte 2 möchte ich noch mal ein bisschen rechnen, 1. Und die Spalte 2 will ich jetzt nicht so haben, sondern zum Beispiel invertiert. Na, das war jetzt anders geplant. Ach, der ist jetzt nur nach unten geklappt. Der grüne ist jetzt einmal nach unten geklappt. Ach so, weil der nicht 0,0 ist. Ach, ich hatte gehofft, ich kann den jetzt so ein bisschen drehen und rotieren. Und dann tun wir den auch nochmal. Nee, halt, nicht die Spalte minus 1. Die gibt es wirklich, habe ich da letztens irgendwo gelesen. Das hat irgendwas zu bedeuten. Jetzt sind also beide Koordinaten. Ich kann da jetzt ganz viele Pinguine irgendwo hinzaubern und die noch verschieben. Ich könnte jetzt hier wieder hergehen. Ne? Das ist bei minus 100 und der andere ist bei 150. Das heißt, in Y-Richtung könnte ich da ja einfach mal minus 250 drauf addieren. Wann ist der breit? Achso, der grüne ist ja auch so breit. Okay. Das liegt wieder an der Skala, weil der andere ja so schmal ist. Und da haben wir ja gelernt, wenn der eine zu schmal, der andere zu breit ist, dann kann man das auch so machen. Und wenn man jetzt hier so ungefähr guckt, ah, was ich gerade nicht sehe und hier auch nicht. Ach, hier ist es oben. Man kriegt, wenn man der Maus rumwackelt, entweder rechts oben, bei einem anderen X-Terminal ist es links unten. Oh. Ja, Koordinaten angezeigt, man kann jetzt gucken, also der ist jetzt so bei minus 100, die X-Koordinate. wo meine Maus so ungefähr ist und da drüben ist irgendwie plus 100. Das heißt, wenn ich da jetzt nochmal 200 dazu addiere, dann gibt es immer mehr Pinguin-Gemüse. Kann durchaus, ich mache das wieder einmal rückgängig. Das ist die eine Variante, einfach mal ein bisschen gucken, wo will ich denn ungefähr hin. Eine andere schöne Möglichkeit ist, mit der Maus irgendwo hingehen und auf R drücken, Richard. Und dann kriegt man einen Ruler, einen Maßstab eingeblendet. Da sagt einem dann auch da oben in der Ecke wieder, wo das ist. Und jetzt kann man die Maus bewegen und kriegt hier in der Distance, wie weit ich von meinem Koordinatenursprung weg bin und kann dann also einfach messen, das ist jetzt von da unten nach hier rüber. So kann ich tatsächlich mal in irgendwas messen, von dem Puls ist so und so viel und das kann total nett sein. Oder jetzt einfach zum Verschieben, ja, dann sagt er, das sind jetzt, wenn ich den Punkt dahin schieben möchte, dann sind es 211 und 221, das war so ganz grob geschätzt und kannst du sagen, was auch immer damit treiben. Nochmal R drücken, ist es wieder weg und man kann wieder von vorne anfangen. Alles zum so ein bisschen in der Grafik, oder wie groß ist mein Tux? Vom Scheitel bis zur Sohle ist es dann nach unten minus 253. Jetzt kann ich es mal schlecht zeigen. Hier ist dann, ja, also mein Tux ist 255 Pixel ungefähr hoch. Koordinateneinheiten. Und so solche Sachen kann man damit treiben. Darstellen hatte ich letztes Mal auch gezeigt, kann man dann irgendwo. Da muss ich immer spicken gehen, weil ich das tatsächlich nicht oft mache. Gibt dann in dem Beispiel, da war gerade so Weltkurven. Ich habe das tatsächlich aus diesem Weltkurvenbeispiel geklaut. Man kann sagen, ein zurück, bevor der kommt, oder machen wir es erst. Das ist die gleiche Datei im Wesentlichen. Mal gucken, was da passiert. Der malt. Da sind die Koordinaten schon vertauscht in p.dat, deswegen brauche ich jetzt das Using 2 und 1 nicht mehr machen. Ja. Deswegen steht er jetzt schon richtig rum drin. Und statt nur Linien zu malen, steht diesmal drin with. Hier hinten kommt with L, Abkürzung für Linien. Da male ich schwarz nochmal Linien außenrum, deswegen sieht man die ein bisschen. Aber erst wird gefüllt mit einer Fill Color Gray 80. Und dann wird das gleiche nochmal gemalt with lines, da war ich dann ein bisschen faul. Darf man wieder alles abkürzen und mit der Line Color 7, was manchmal schwarz sein könnte. Und so gibt es halt einen grau ausgefüllten Pinguin. So kann man dann zweimal mehrmals was malen. Und ich könnte jetzt eben nochmal sagen, malen wir das gleiche nochmal, WP with Points. Jetzt malt er immer an jeden einzelnen Datenpunkt tatsächlich so ein blaues Kästchen hin. Oder kam, ich darf das auch ausschreiben. Da macht es keinen Unterschied. With Points oder man könnte sagen LP, merkt man ja, aber jetzt tut er über die schwarze Linie nochmal eine blaue drüber malen, was ich nicht gut sehe und ihr auf dem Beamer wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt werden halt blaue Linien gemalt, also hier wird immer so eine Legende, blaue Linie mit blauen Kreuzchen und wenn dann das da oben stört, dass da jetzt irgendwie sowas nochmal kommt, dann kann man sagen Title, abgekürzt mit T, leer, wenn man den Title für diese einen Plot ganz leer macht, dann verschwindet es, ja, also so kann man dann die Sachen auch wegmachen und hier vorne dann statt p-data wieder Title Tux, irgend sowas. Das Graue ist der Tux und das mit den Kästchen ist vielleicht dann doch nicht so schön. Aber blaue Linien, dann fällt es ein bisschen besser auf. So kann man dann tatsächlich ein bisschen Dekoration, Farbwahl und sonst irgendwas ändern, um irgendwas hervorzuheben oder zu machen und hier alles wegzuzaubern, was unwichtig ist, um eine einigermaßen gute Darstellung zu kriegen, die einem hilft. So, ich glaube, viel können wir mit dem Tux wirklich nicht veranstalten. Die Frage war, muss der Linienzug geschlossen sein? Das ist eine gute Frage. Nein, also der, hatte ich noch, das war jetzt nur Zufall, dass es, also beim Füllen, also er kann nicht geschlossen gewesen sein. Mal reingucken, wir gucken den nochmal so an. With. Ich glaube, sie sind nicht alle geschlossen. Ich habe die aus dem PostScript rausgeklaut und manche werden gefüllt. Ich sehe jetzt gerade kein Gegenbeispiel. Aber wir können es mal ausprobieren. Weiß ich nicht. L.dat. Wenn man keine Daten hat, dann macht man sich welche. Wir malen mal von 0, 0 nach 10, 0 nach 10, 10. Und das war's. Ja. Ich sehe gar nichts. 0, 0, Doch, ich sehe es. Hier unten ist ein roter Klecks und dann. Aber eigentlich sollte die rote Linie drüber malen. LW Line Width. Ja, 5 mal dicke Linien. Er verbindet von 0, 0 nach 10, 0 nach 10, 10. Ist fertig. Mehr habe ich mir ja gar nicht gesagt. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert mit Filled Curves? Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Das, was ich erwartet hätte, wenn es nicht geschlossen ist, dann wird einfach zum Anfangspunkt zurückgegangen. Aber was man nicht weiß, probiert man aus. Verwende ich ganz, ganz selten sowas. Schöne Linien, das ist unten. Aber man kann es eben auch mal dicker machen oder man kann dünne Linien hinmachen. Ja, ich könnte jetzt wieder sagen, ich mache hier die dünnen Linien, die man nicht so richtig gut hat. Oh, das machen wir. Line Width 3 und dann kann dann das gleiche nochmal zeigen. Okay, das ist so, aber die Punkte sind mir diese immer noch zu unscheinbar. Achso, die Punkte sind eh noch gar nicht da. Hab die Linienbreite, finde ich jetzt zwar gut, wenn man die so ein bisschen sehen kann. Und mache dann das gleiche nochmal. Aber diesmal nur die Punkte und mit Linewidths. Dicke Kleckse. Jetzt passen die grünen Kleckse irgendwie jetzt richtig zur roten Linie. Das heißt, mache ich wieder rote Kleckse hin und kann dann Title. Und so kriege ich dünne Linien mit großen Klecksen und so Zeugs. Die Punktpattern kann man dann irgendwie auch noch angeben. Ich glaube, das ist das zweite hier. Line Cull macht das mal mit Typ 2. Line Style. Duplicate Plot. Ich weiß nicht, wie man die. Also die Punktgrößen kann man aber extra separat groß und klein machen. Achso, halt Line Width. Da wird der zweite, glaube ich. Nee. Nachgucken. Gibt es irgendwo Beispiele für? Linien füllen. So. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug getuxt und irgendwie. Gehen wir da mal raus. Nein. Neues Beispiel. Ich muss die wirklich angucken, weil die alt und sonst was sind, was da rauskommen könnte. Und dann. Zwischendurch mal wieder Set Terminal Type QT ist jetzt die Einstellung hier bei mir, wie das SUSE gebaut hat. Set Terminal gibt 3 Varianten, die in X11 dargestellt werden und ganz viel, was in Dateien geht mit ASCII Art. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon aufgerufen. Set Terminal. Kann man mal brauchen. Na, egal. Es gibt 3 Varianten für X11. Set Terminal X11, das ist so der ganz klassische. Der sieht so aus, ohne Buttons und irgendwas. Da ist es noch unten links, deswegen habe ich vorher ein bisschen komisch geguckt. Auch hier geht mit R so ein Ruler einblenden. Und irgendwann habe ich gedacht, man kann auf die Legende draufklicken und er tut es ausgrauen. Besser kann das einfach, aber es verschwindet wirklich, wenn man mehrere Kurven hat, kann man dann eine mal wegklicken und sagen, oh, wenn es zu viel gewuselt wird, das kann durchaus praktisch werden. Das ist die einfachste Variante. Geht auch ein bisschen schneller tatsächlich. Dann gibt es in vielen Distros WXT rein übersetzt. Das sieht ein bisschen anders aus. Der bleibt trotzdem erstmal da, kann man dann zumachen. Der hat schon ein paar so Knöpfe, mach mal das Gitter an und aus. Wenn man dann reinzoomt, kann man mit denen wieder zurückzoomen und hinzoomen. Das geht auch immer mit P für Previous Zoom-Stufe und N für Nächstes. Wenn ich mich dann nochmal reinzoome, immer, das ist die rechte Maustaste, dann kann man wieder einmal zurück, zweimal zurück, dreimal zurückzoomen und wieder vorwärts mit P und N. Und für ein paar Sachen gibt es hier halt irgendwelche Knöpfe schon. Wenn man wissen möchte, was alles die Tastatur macht, kann man auf H tippen und kriegt dann so eine ganze Beschreibung, welcher Knopf was macht. Und der dritte im Bunde, aber das hängt immer ein bisschen von der Distro ab, ist eben das QT-Fenster, das ist der Terminal QT. Und die beiden schließen sich irgendwie ein bisschen aus. Wenn man Knublot mal gestartet hat, kann er nur einen von beiden, keine Ahnung warum. Also wenn man das QT, den Default haben möchte, dann darf man nicht vorher schon WXT gemacht haben, Unterschied haben. Da ändert man auch nicht so arg oft was drin. Achso, ich bin aus dem Verzeichnis draus, deswegen geht das nicht mehr. Sinus geht immer. Und da sind die Elemente ein bisschen anders. Die Idee ist ziemlich genau die gleiche mit reinzoomen, rauszoomen und sonst irgendwas. Ah, 1:1. mit U für Anzoom geht er wieder raus und geht auf die Grundeinstellung, was bei dem Plot-Kommando so gemacht hat. So, was gibt es hier Schönes an Daten? Da hatte ich gerade, nur mal gucken. Das war, glaube ich, die Datei, die ich mal probieren. Halt, nein, Titel. Plot. Also erstmal reingucken. Da waren, glaube ich, zwei Spalten drin. Zwei Spalten sind suggestiv, einfach mal darstellen. Plot, den da. Ah. Da ist jetzt tatsächlich Set, Style, Data. Es sind sehr viele, einmal reinzoomen. Es sind sehr, sehr viele Punkte, deswegen ist es so ein dicker Balken. Wenn man hinguckt, das sind irgendwelche Messdaten von keine Ahnung was. Das ist die Messung irgendwie hochgelaufen, irgendwas Ströme hochgefahren und wieder runtergefahren und deswegen sind das zwei Linien. Man sieht das jetzt nicht so richtig gut, weil es eben dick ist. Da lohnt es sich dann vielleicht zu sagen, ich hätte doch gern nur Linien. Dann ist schon mal, also wenn mir nicht wichtig ist, dass ich jeden Misspunkt einzeln sehe, und dann kann ich entweder jetzt immer sagen, setz da Light Point Replot, das kann auch mühsam sein, oder ich sag's wirklich mit Linien halt. Ah, und dann war es wieder wichtig, dass man das Gänsefüßchen so macht. Mit Linien und mit Linienpunkten. Und dann kann ich das mit einem Kommando hin und her probieren, was mir jetzt wichtiger ist. Das sieht zunächst mal eigentlich ganz hübsch aus. Und das hätte eigentlich irgendwie ab hier so eine Gerade werden sollen. Was auch richtig toll ist. Aber an dem Beispiel kann man jetzt noch ein bisschen zeigen, was so ein Kurvenfit ganz praktisch sein kann. Letztendlich geht es ein bisschen darum, A, zu wissen, oh, wie ist denn die Steigung für der Gerade? Das ist halt irgendein Messparameter gewesen. Wenn man sowas haben möchte, muss man sich jetzt immer irgendeine Funktion definieren. Was würde da gut dran passen? Ist das eine Gerade, was Quadratisches, ein Sinus oder sowas? Aus der Schule A mal X plus B ist so eine Geradengleichung. Das ist, passt irgendwie ganz gut. Und ich könnte jetzt tatsächlich einfach auch sagen, Plot f von x statt Sinus, kann ich jetzt natürlich sagen, plot mir mal die Geradenfunktion, sage, a kenne ich nicht. Man muss dann schon sagen, a ist 1 und b ist 2 zum Beispiel, kann man die Variable setzen, wenn man das plottet, dann sieht man bei 0, geht er durch 2, weil a gleich 0, dann Achsabschnitt und mit Steigung irgendwas. Die Steigung merkt man in so einem Grafikding jetzt erstmal nicht so richtig gut. Weil, wie wir beim Tux ja schon gelernt haben, ob ich Steigung 1 oder 2 oder irgendwas haben möchte, da muss man dann den Set-Size oder wissen, was ist, oder das interessiert einen an der Stelle zunächst mal so nicht. Aber ich wollte es ja auch nicht so plotten, sondern habe in der Folie schon mal gesagt, das Plot und das Fit geht so ähnlich wie das Plot-Kommando, speziell wenn man dann Spalten aussucht. Fitte mir mal die Funktion f von x an die Daten. Hier habe ich beim Plotten x und y nicht angegeben, dann brauche ich es hier auch nicht machen. Aber ich muss ihm immer sagen, ja, was wird denn jetzt angefindet? An welchen Parametern soll er drehen? Und das ist mit dem Kommando via. Nimm die Variablen a und b und versuch mal das gut hinzukriegen. Das blubbert dann eine Weile rum, das kann auch mal länger werden. Versucht irgendwie Tests und am Schluss sagt er a gleich 8,2 mal 10 hoch minus 5 würde ganz gut passen. Da können auch mal Fehler kommen, das sehen wir noch vielleicht noch in dem Beispiel, wenn es mal nicht richtig gut fittet. Aber der erste Test ist dann einfach immer, okay, der hat irgendwas gemacht, da kommt was raus. Man kriegt hier noch eine Korrekturmatrix, ob das gut trifft. Also A und A korrelieren perfekt. Bei nur zwei Parametern macht das wenig Sinn. Sehen wir mit mehr Parametern vielleicht nachher. Ja, und okay, das ist meine Funktion, das haben wir ja schon gehabt. Oh, mit den Cursor-Tasten schiebt es hier in dem Dingens, will ich gar nicht haben. Die Cursor-Tasten können ins Textfeld und dann plotten wir mal f und x dazu. Und wir machen, liegt gar nicht so schlecht drin. Ja, eben. Die Frage ist hervorragend. Ich war ja gerade über das erste Anzeigen sofort. Kann man das auch von wo bis wo fitten? Kann man natürlich, weil das Problem genau hier ist. Meine, das sieht aus wie gerade und das da unten ist irgendwie nicht gerade. Das macht mein Fit sicher falsch. Sehr gut beobachtet. Und klar kann man. Was letztes Mal schon war, auch beim Plotten allein, kann man schon allein sagen, ich kann jetzt sagen, mehrere Möglichkeiten. Ja. Also beim Plotten kann ich sagen, mach mir mal von x 200, man kann so Ranges angeben, bis 800 nur zum Beispiel. Also jetzt nur überhaupt schon Plot. Ja, dann plottet auf x Koordinaten von 200 bis 800 und mehr nicht. Man kann hier auch noch einen zweiten Bereich angeben, was jetzt, wenn ich das freilasse, dann sucht er sich das immer richtig aus und macht hier jetzt auch in der y-Koordinate automatisch das passend, dass es gut geht. Ich könnte aber jetzt auch nochmal sagen, mache aber jetzt trotzdem von 0 bis 0, Leerzeichen müssen nicht sein, aber es liest sich besser. Das geht bis 0,07, dann finde ich schön, dass das bis 0,1 geht. Vielleicht geht mein Parameter da hoch. Und dann habe ich jetzt für x und y fest was angegeben. Und könnte ich auch mit der Maus, ich darf hier reinzoomen und irgendwas machen. Es gibt auch ein Kommando Set X-Range, mit dem ich genau den definieren kann. Ich könnte sagen Set X-Range irgendwas und dann muss ich wieder Replot machen, dann bin ich wieder bei 200 bis 800, dann kann ich wieder mit der Maus reinzoomen. Und weil es ein Set X-Range gibt, gibt es auch ein Show X-Range, wenn ich Glück habe. Und das Show X-Range wird mir jetzt sagen, dass ich mein letzter Mauszoom, das, was ich jetzt genau sehe, auch von 322 bis 622 gehe. Das sind so alle Sachen X-Range, Y-Range. So, wieder ganz zurück. Einmal, Undo. Jetzt geht der Undo nicht auf den ganzen Bereich, der vorher war. Alles, was in der Datei drin steht. Der Default für den Range ist minus 10 bis plus 10 für Funktionen, sonst was, wenn ich gar nichts gemacht habe. Wenn ich eine Datei plot, dann nimmt er einfach die minimale und die maximale X-Koordinate. Er versucht, das alles reinzukriegen. Und der Unzoom geht wieder, zeigt mir die ganze Datei. Aber ich habe jetzt hier ein Plot-Kommando drin, zeigt mir immer nur von 200 bis 800, wenn ich nicht mit der Maus in der Gegend rumzoome. Deswegen ist jetzt das Unzoom, geht wieder auf das, was ich angegeben habe. Was im Plot-Kommando schon mit drin steht. Wenn ich das nicht haben will, muss ich wirklich sagen, keine Limits beim Plot-Kommando. Zeigt mir die Datei und Unzoom zeigt wieder alles. So, und jetzt kommen wir langsam wieder zur Frage zurück. Genau wie beim Plotten gilt das gleiche auch für Fit. Das heißt, ich kann jetzt in dem Fit-Kommando hier sagen, fitte mir zum Beispiel von 200, bis dann das Ganze noch in eckige Klammern oder so. Hatte ich 800? Ja. 800. Da. Und dann ist es genau wie bei Plot der erste Parameter, sogar noch vor der Funktion. Ich verstehe die Fehlermeldung auch nicht, aber ist schon. Er will mir wohl sagen, erst kommen die Ranges und dann irgendwie. Ah, er hat was gefittet ohne Fehlermeldung. Und wenn ich jetzt Replot mache, müsste die Kurve irgendwo anders sein. Jetzt ist sie hier noch mehr hoch und zwischen 200 und 800. Ne, versuchen wir das mal wieder. 200. Mein Plot-Kommando, dann sieht man vielleicht auch, dass da in dem Bereich haben wir jetzt angefittet. Und da ist das F von X nicht mit dabei. Und da ist es hier ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Das sieht aus wie eine ganz gute Ausgleichsgerade da dafür. So habe ich das auch bis vor kurzer Zeit immer gemacht. So halt Plot wieder zurück. Keine Range oder sonst irgendwas. Bis ich ganz zufällig gemerkt habe, zu meiner großen Begeisterung, F von X. Also so ist einfach schlecht. Es ist völlig klar, dass mein Fit wirklich nur in dem Bereich laufen soll. Und was man auch machen kann, ist einfach hier ein bisschen reinzoomen. War jetzt blöd. Und ein bisschen. Und was tatsächlich auch geht, hätte man sich eigentlich denken können. Jetzt habe ich mit der Maus genau gesagt, ich will nur den Bereich geplottet haben. Und wenn ich dem Fit nichts ist, dann nimmt er den gleichen Bereich. Jetzt wird genau angefittet in dem, was angezeigt wird. Ist nicht spektakulär anders. Das kann aber anders werden, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mal nur einen Fit haben. Und also der jetzige Fit sagt, die Steigung ist 8,2 irgendwas. Und wenn ich jetzt nur in dem kleinen Bereich mache, da passt es nicht richtig gut. Wenn mir nur der Bereich wichtig ist, fitte ich da drauf nochmal an. Jetzt ist es nicht mehr 8,2, sondern 9,4 irgendwas. Und dann in dem kleinen Bereich liegt das super. Ja? Was natürlich dazu großen Abweichungen hier oben führt, aber ich kann jetzt tatsächlich in so kleinen Bereichen hergehen und sagen, ah, wie sind die Steigungen hier oder auch diese Achsparameter, was immer jetzt da wirklich relevant ist, fit mir das da drin an, zeigt mir es an, passt super und hier ist die Steigung wieder 8,2. Wo man merkt, gilt hier, ist da auch nicht schlecht, aber hier natürlich wieder falsch. Ja. Also ich kann mir tatsächlich einen Bereich raus, der jetzt wichtig ist und sagen, ich will jetzt nur dafür ein Fit. Hat lange gedauert, also das ist jetzt im letzten Jahr dann irgendwann, er findet genau in dem Bereich, den ich gerade sehe und das ist inzwischen ein paar Mal ganz nützlich geworden. Ja, und da kann man jetzt sich Bereiche raussuchen, das ist total nett, das sind jetzt irgendwelche wichtigen Steigungsparameter. Was dabei, man sieht hier, so eine richtige Gerade ist es ja eigentlich auch nett. Aber wenn man das alles anguckt, sieht man das nicht auch gut. Das machen wir nochmal ein Fit von hier bis da ungefähr, so ungefähr. Hätte ich jetzt gern das nochmal gefittet. Passt jetzt so ungefähr. Aber da ist schon aufgefallen, das sieht nicht alles so richtig gut aus. Und was manchmal ganz praktisch ist, wenn das jetzt die perfekte Mathematik ist, für was immer das Bauteil hier hätte tun sollen, dann kann man ja mal hergehen. Hier steht implizit immer Using, nimm die erste und zweite Spalte und plotte mir das. Und ich darf mit sowas auch rechnen, habe ich behauptet. Das heißt, ich darf mit der Spalte 2 auch rechnen. Und warum soll ich nicht mal von der zweiten Spalte meine Ausgleichsfunktion abziehen und gucken, wie gut ist denn das, was da jetzt gerade eigentlich berechnet wird? Wie nah ist es an der Mathematik, die ich erwartet habe, dass das eigentlich gerade sein soll? So geht es leider nicht. Und ich habe noch nie so ganz verstanden, warum eigentlich. Weil x jetzt an der Stelle nicht das x ist, sondern ich muss sagen, nimm den Wert aus der ersten Spalte. Ja, also ich hätte jetzt aber, ich kann den Sinus plotten, aber das Plot oder f von x hinten dran hat nichts mit dem zu tun. Hier ist halt wirklich die x-Koordinate ist das $1. Und wenn man das so macht, habe ich was falsch gemacht? Using 1 Doppelpunkt. Unexpected, er sagt, using kenne ich nicht. Und das, und die Kommentare klammern und sonst irgendwas, das glaube ich auch nicht. Jetzt geht eine Klammer auf, eine Klammer auf, eine Klammer zu, Klammer. Nein, er sagt, using kenne ich nicht, weil blöderweise manchmal auch die Parameter irgendeine Reihenfolge haben. Fragt mich nicht. Also man muss das nicht alles verstehen. Das with lines muss hinten sein. Da gibt es ein Beispiel, und wenn es eine blöde Fehlermeldung ist, dann macht man es mal so, wie man es schon mal gesehen hat. Und also, ich kann nichts dafür. So, also das ist der Teil, der da unten noch so linear war. Da wird halt die Gerade abgezogen. Und also so ganz perfekt geradig war es ja nicht. Das ist eben da war es zu wenig. Ja, das ist ein bisschen knapp unter Null, die Differenz. Da ist ein bisschen zu viel. Und jetzt sieht man plötzlich, in welchem Bereich das richtig schön glatt ist und wo das anfängt zu schwingen. Und kann dann da noch reinzoomen. Und da könnte man jetzt nochmal einen Sinus anfinden und Resonanzfrequenzen und sowas. Allein die Erkenntnis, dass da was schwingt, war garstig genug an der Stelle. Nein, das soll nicht so aussehen. Eigentlich hätte es eine richtig schöne Gerade sein sollen und was da ist, ist irgendwelche Schrottelektronik, die stört. Die man aber halt, wenn man das mit dem dicken Daumen geplottet hat, ja, das ist, also eigentlich ging es erstmal darum, da so eine Ausgleichsgerade zu kriegen. Sieht auch toll aus. Gerade durchlegen, Messung. Ja, also zum Teil schon ein bisschen was geht, und wenn man dann sagt, okay, ich finde mal was an und guck mal, was rauskommt, und das Residuum, der Rest, was übrig bleibt, kann durchaus spannend sein. Wie gut ist es denn? Was sehe ich denn plötzlich, wenn ich mal so die ersten 99,9% weg habe und. Die Frage war, wenn ich jetzt reinzoome, und die Daten jetzt exportieren. Ich kann sie als PostScript exportieren, ich kann sie als PDF exportieren, ich kann sie als LaTeX exportieren. Das ist nicht, was gefragt ist, ich weiß. Ich glaube ja. Ich habe einmal ein schönes Beispiel zusammengebastelt, wo ich total überrascht war, was noch alles mit GNUplot geht. Das habe ich aber nur einmal gebraucht und nicht im Rückenmark. Was geht, und ich weiß leider momentan nicht genau wie, war, ich habe versucht, GPS-Koordinaten auf eine Landkarte einzutragen. Und bei Kartografie, wenn man so den Globus angeguckt hat, hat man gemerkt, wenn man große Teile der Welt versucht, auf einem flachen Blatt zu malen, dann ist es immer sehr hinderlich, dass die Erde keine Scheibe ist. Und das dann nicht so richtig kartesisch klappt, wenn ich so GPS-Koordinatenlänge, Breite irgendwo reinplotten möchte und die Kugel so rund ist, dann muss ich das irgendwie transformieren und machen. Ich habe eine schöne Indien-Karte gefunden und wollte eine Indien-Tour reinmappen. Aber Indien ist so groß, dass das nicht einfach quadratisch praktisch gut ist. In Deutschland klappt das, da malt man das hin, dann merkt keiner, dass das ein bisschen nebendran liegt. Bei größeren Teilen der Weltkugel ist das blöd. Und da habe ich dann eine wunderschöne Karte gefunden, die auf Creative Commons ist. Und da stand sogar dabei, mit welcher Projektionsmethode die verzerrt wurde, mit irgendwelchen magischen Parametern. Konisch, magellanisch, irgendwas. Ist da richtig schön mit reingemacht worden. Und mit zwei Zahlen. Und wenn man dann in Wikipedia nachliest, wie das dann so die Projektion erwähnt worden, dann braucht man da 5 Parameter, um das genau so zu projizieren. Und 2 davon haben sie erwähnt. Ja, dann plotten wir halt mal die Karte da rein. Man kann im Hintergrund hier so PNGs reinladen, also wie so Weltkarte oder sowas. Kann dann mal die Koordinaten oder ein Koordinatenkreuz drüber plotten und versucht jetzt an den Parametern, das ist eine relativ komplizierte Mapping-Funktion mit viel Sinus, Cosinus, irgendwas, die tippt man da alle ein als Funktion und dreht dann an den 3 Schräubchen oder an den Schrauben, also ich habe 2 Zahlen und 5 Parameter, dann halt mal gucken, was könnte denn der Rest sein. Also fit war da jetzt auch nicht, aber man kann ja an den Zahlen spielen und raten, und irgendwann hat es, da habe ich dann halt mal Längen- und Breitenkreise eingemalt, und irgendwann haben die gepasst zu dem, was in dem Bild gemalt war. Da habe ich die richtigen Parameter gefunden, und zu meiner großen Überraschung habe ich dann irgendwo entdeckt, man kann die Daten, die ich da plotte, auch mit Knuplatz transformieren lassen durch so eine Funktion. Da kann man dann irgendwie Load-Data und Safe-Data, das weiß ich eben nicht mehr, wie es geht, aber ich konnte dann tatsächlich das statt plotten sagen, lass das mal durch die Transformationsfunktion und speichere das einfach wieder als XY-Koordinaten ab. Und er hat mir dann richtig schön meine GPS-Koordinaten transformiert und dass die da reinpassen in das Bild und dann konnte man die nachher bequem plotten. Und sowas Ähnliches muss auch da gehen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Aber gucke ich nochmal, ich habe das abgespeichert, auch dafür gibt es im Indien-Mal-Programm dann irgendwo im Verzeichnis eine History-Datei. Das habe ich gesaved und da gibt es ein Skript für, die das jetzt automatisch macht, aber nächstes Jahr vielleicht. Also so Sachen gehen. Also Knoblauch kann irre viel Zeug, das ich einfach nie brauche. Und sonst die andere Methode, wenn es jetzt nicht um die realen Werte geht, sondern nur um irgendwie, würde ich es tatsächlich einfach als PostScript absprechen. Ah, machen. Also das ist tatsächlich, das war Variante 1, Set Terminal PostScript. Color Solid ist total wichtig. Und Set Terminal dann gesetzt Output, nicht Terminal. Terminal Hacker PS kennen Sie nicht. Wir plotten das nochmal. Ach, da ist vorher nochmal Hack. Oh. Ach, weil ich das Terminal kaputt gemacht habe. Also Terminal, Set Output ganz langsam. Replot und jetzt muss ich entweder, damit das richtig rausgeschrieben ist, habe ich letztes Mal schon gezeigt, macht man entweder ein Unset Output, damit die Datei geschlossen wird und alles drinsteht, oder man macht wieder ein Set Terminal, ups. Wieder, da muss man jetzt wissen, dass irgendwie QT, ich weiß nicht, wie es besser geht. Was war denn mein altes Plot? Wenn es X11 geht, immer. Und wenn es jetzt vorher WX-Term war, dann sagt er, oh, stimmt nicht. Jetzt hat er es hier nochmal gezeigt, ist nichts Aufregendes passiert, aber jetzt müssten wir eine Datei hack.ps haben. Achso, und den kann man sich natürlich wieder anzeigen lassen. Das ist halt ein Stück PostScript. Die könnten wir jetzt natürlich von der Dokumentation, um das auch noch zu haben, PS to PDF. PSF. Ah, da, es gibt nämlich beide. Ich habe die beide. Und dann können wir die auch mit Acrobat reden oder sonst was machen. Also meine Methode ist, um PDF zu kriegen, ist ein PostScript und dann konvertieren, weil der PostScript-Output an ein paar Stellen für mich schöner. Und das war schon immer so. Ja, und der PostScript-Output ist A4 und der PDF wird 3x5 Inch gemacht. Wenn man den dann ausdruckt, dann hat man ganz viel weißen Rand außenrum. Also wofür man irgendwas 3x5 Inch als Default-Größe machen muss, muss man den Programmierer fragen. Kann man im Source-Code ändern, ist ja Open Source. So, nochmal da reingucken. Und also hier hinten kommt dann tatsächlich irgendwann bloß Lines und Moves und irgendwas. Ja. Da ist oben so ein riesen PostScript-Header dran. Kann mal nützlich sein. Also da stehen zum Beispiel die ganzen Line-Colors drin. Line-Color White ist 111, Line-Color Blue ist B wird Black sein mit 000, A, B, C, D. Da kann man auch drin rumfummeln und auch wer gut PostScript kann, kann seinen Plot da drin tunen. Ja, muss man wissen. Und das sind halt so, das ist so der Knoblauch-Header. Ja, in großer Verzweiflung macht man das schon auch mal. Und hier geht es jetzt irgendwo los mit M heißt Move und V heißt relativ oder linear. Da kann man dann oben nachlesen, was V wirklich ist. V ist ein Airline-To, das kann man im PostScript-Referenzguide nachlesen. Ja, und hat dann tatsächlich, also, wo sind die Daten? Da sind die Daten. Das heißt, man hat kann das jetzt rumrechnen. Nicht richtig schön, aber so kommen wir auch hin. Und das andere, ich versuche es nachzugucken, interessiert mich auch. Ja, es geht irgendwie, also durch das, nimm mal die Daten, transformiere die und speichere sie wieder ab und so Zeugs, geht irgendwas. So. Können wir mit dem was Schönes anstellen? Ich glaube nicht. Also man kann irgendwie Daten finden und sonst irgendwie, da, Frage, ja? Mhm. Hm. Ich habe da so einen linearen Fit gemacht, weil ich einfach nur f von x gleich a und b. Wie geht ein anderer Fit? Indem man eine andere Funktion nimmt. Also ich könnte jetzt hier hinschreiben, also das ist die Funktion, die anfitten soll. Ich habe beim Fit-Kommando gesagt, nimm die Parameter a und b. X ist, was in die Funktion reinging. Und ich könnte jetzt das sagen, a von x mal x plus, mach da mal was quadratisch, b mal x plus c. Können wir durchaus mal ausprobieren. Und dann fitten wir das Ganze einfach nochmal an und sagen dir mal A, B, C, passt da eine Parabel besser rein? Nachdenk. Und mal gucken. Und dann plotten wir das wieder normal, wie wir das vorher auch hatten. Also wirklich, plotte uns die Daten und plotte uns f von x. Und wenn wir da eine Parabel durchlegen, dann sieht es genauso toll aus. Halt, da war's. Manchmal sollte man es einfach neu tippen. Früher hieß es Data Style Line und irgendwann hieß es Style Data Line. Also hier fällt noch nicht so richtig viel mehr auf, dass es viel geholfen hat. Wir helfen ihm ein bisschen unten. Also der Einstieg, der gilt ja auch nicht. So. Wir fitten nochmal. Der quadratische Term 10 hoch minus 8 ist relativ gemäßig, also so arg viel quadratisch ist nicht drin, was vergleicht, aber es muss ja bloß besser passen. Ja? Und man merkt schon, ne? Und Dollar 2, mal gucken, jetzt haben wir eine neu gefüttete Funktion. Huch. Halt. Ah, na, ich habe reingezoomt. Und wenn ich das Zoom mache, dann bleibt die Skalierung und alles. Also jetzt ist schon weniger verbeult. Also es verhält sich viel mehr um Null. Ja? Also mit mehr Parametern kann man das schon besser fitten. Das ist gar kein Thema. Und man, ich kann, das kann man weiter treiben. Ja? Das kann ich ja noch d mal x, jetzt weiß ich glaube, x exponentiell ist glaube ich so, d e mal x hoch 4. Und ich glaube, an der Stelle würde er sich schon beschweren von 1. Also D und E gibt es noch nicht, aber das, das werden wir gleich ändern. Also hast noch mehr Möglichkeiten. Ha? Jetzt hat er ein bisschen länger gerechnet, und, aber es scheint immer noch geklappt zu haben. Dann kriegt man so Konfidenzintervalle, Statistik und Schnickschnack. Kann man alles nachlesen. Ich gucke mir das einfach im Bild an. Ach so, richtig, geht auch nicht richtig viel besser. Komm, ach so. Ja, ich sollte vielleicht einmal noch den X-Bereich wieder einschränken, nach dem Motto, ich will jetzt nur bis hierher gefittet haben, dass der Schrott für da, wo nichts Richtiges passiert. Aber ist es flacher geworden? Die große Beule ist weg, weil ich nicht nur versucht habe, durch die etwas bäulige Sache eine Gerade reinzulegen. Ob das jetzt technisch, physikalisch sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber ja, kann man machen. Und klar, wenn es eine andere Funktion ist, geht es auch viel besser. Und wenn es irgendwas ist, was jetzt könnte man wirklich noch versuchen, da den Sinus drüber zu legen. Wobei der, also das sind jetzt, ja, wenn man jetzt hinguckt, da sind zwei, da gibt es so die Amplitude mit der Frequenz und da ist dann noch eine, die dann mit einer ganz großen und dann noch, noch ein zweiter Sinus, der ist so hier in der Gegend rumwackelt. Und die könnte man jetzt alle wirklich drauf machen als Modulation. Da dann die richtigen Fit-Parameter zu finden mit Amplitude, Frequenz, das geht nicht einfach, das fällt nicht so aus der Kiste raus. Und dafür nicht einfach fitten können, hätte ich ein anderes Beispiel, das auch schon gruselig genug ist. Also deswegen würde ich es damit erstmal bewenden lassen. Modulo Fragen. Erstmal raus. S3 ist Travel. Ein kleines Beispiel. Das war so ein anderer Plan im Vortrag, weil ich bin, habe früher mal, ich glaube, ich habe einen Smart Meter Vortrag für Volkszähler gehalten vor vielen, vielen Jahren. Damit kann man auch Wasseruhren überwachen und irgendwann haben wir das letztes Jahr festgestellt, oh, wir haben ein Problem mit unserer Wasseruhr, weil die Wasserabrechnung plötzlich gesagt hat, ihr habt 50% mehr Wasser verbraucht im letzten Jahr. Und das war irgendwie blöd, das kostet richtig Geld. Und da, also so sieht es dann immer aus, da gibt es irgendwelche Punkt GP 123. Da kann man mal gucken gehen und das wird dann schon irgendwas plotten. Und dann kann man irgendwas dazu erzählen. Ja, genau, das ist GNU-Plot Version 1. Oh, schon irgendwie Daten, blaue f von x. Also da weiß, das eine hat was mit Wasser zu tun und f von x ist so eine Ausgleichsfunktion. Was muss ich mir machen? Mal gucken, ich muss mal einfach geschwind orientieren, was Schönes. Ja. Eigentlich suche ich einen anderen. Aber auch interessant. Das war jetzt tatsächlich reales Experiment, weil wir dann gemerkt haben, oh, da ist ein Problem, habe ich dann angefangen, unsere Wasseruhr jeden Tag mal abzulesen. Irgendwann macht es eine Webcam, aber da bin ich mit meinem Notebook kann mit der Webcam die Wasseruhr ablesen. Gibt es von volkszähler.org ein schönes Tool für. Und man von Hand konnte, aber schrecklich. Deswegen gehe ich jeden Morgen wieder mit dem Handy hin, knipse das ab und lese die Zahlen ab und sowas. Oft ein Zehntel Liter. Das ist eigentlich schon erstaunlich, was so eine Wasseruhr macht. Und das sind jetzt tatsächlich unsere Wasseruhrstände, so mehr oder weniger jeden Tag. Über Weihnachten ist die Wasseruhr ganz schnell hochgelaufen. Und das ist jetzt immer das Spiel, der zeigt jetzt so ein bisschen mit an, Verbrauch 98 Kubikmeter aufs Jahr hochgerechnet. Das ist jetzt einfach die Funktion. Wenn man jetzt hier guckt, macht da nochmal. Ah. Ups. Es gibt zum Beispiel auch Show Functions. Man kann sich die Funktion, die man definiert hat, anzeigen lassen. A mal X plus B, haben wir gesehen. Das sieht ziemlich gruselig aus. Ah, Daten zeigen. Ich zeige die Spalte 1 und die Spalte 3 hier an, using 1 und 3. In der Spalte 1 steht das Datum drin, in der Spalte 8, das ist das Bild von der Wasseruhr und wie viele Liter das waren. Und da steht jetzt wirklich Datum und Uhrzeit drin. Man kann mit einem Time-Format mit angeben, wie er das, die Zeitformatierung lesen soll. Das ist Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden. Und dann kann er das umwandeln in Sekunden, Unix-Zeit seit 1970. Und damit es bequem mit 0 anfängt, damit das A und das B schöne Geraden geben, habe ich da halt mal den Startwert irgendwelche Sekundenzahlen abgezogen. Das ist nur, damit es hübsch aussieht. Spielt aber ansonsten eigentlich relativ wenig Rolle. Hab das irgendwie angefittet. Jetzt Show Function sieht man, welche Function, und mit Show Fit sieht man auch nochmal genauso. Ach, man kann auch sagen, übrigens Show Plot. Sieht man das letzte Plot-Kommando? Oder, das ist das letzte Fit-Kommando, wie einfach zum nochmal machen und Replot sagen. Und jetzt hat er mal nur gefittet für diesen Bereich. Und jetzt muss ich noch einmal spicken gehen. Wasser.gp1. Weil ich da unten dann einfach mit so einem Print den Umrechenfaktor und die A-Steigung mal 365 Tage mal 24 Stunden, weil das immer pro Sekunde, also unten die Zeitskala sind eigentlich Sekunden, deshalb musst du es noch ein bisschen durchmultiplizieren, mal 3600 Sekunden pro Stunde. Und wenn ich das dann mache, dann kriege ich aus der Steigung raus, so über Weihnachten haben wir tatsächlich, wenn man das hochrechnet, aufs Jahr 162 Kubik, würden wir 262 Kubikmeter verbrauchen, wenn wir so weitergemacht hätten. Da waren meine Brüder zu besucht und da war halt Halligalli und ganz viel Gartengießen, total wichtig an Weihnachten. Und man merkt auch, also die Messdaten haben sich zum Glück wieder etwas beruhigt. Ja, wenn man dann hier in die etwas ruhigere Zeit sagt, mach doch da dann Find nochmal. Das ist, also wenn man dann mal mit rumspielt, also dann sagt man erst wieder Fit mal und gut gefittet. Und dann kann man tatsächlich, die Steigung hat er neu ausgerechnet, Wasserverbrauch und schon nur noch bei 92. War noch nicht richtig gut, inzwischen wieder besser geworden.
5 Minuten hast du noch.
Okay. Wasserverbrauch, das, ja. Ich habe das mit der Webcam dann mal ausprobiert und festgestellt, geht genauso gut. Und da haben wir dann mal verschiedene Wasserhahn schon. Da kann man dann im Sekundentakt messen und dann tatsächlich mal den einen Wasserhahn öffnen, kann man gucken, wie viel Wasser geht aus so einem Wasserhahn oder einer Toilettenspülung raus. Wenn man in jeden einzelnen reinzoomen kann, das doch. Ne. Jetzt muss man das richtige Verzeichnis finden. Nee. Mist. Ach so. Hilfe. Der stand nicht so richtig. Oh nein, das sind alles die falschen. Das Binary dazu heißt VZ Logger und wo das Binary ist, sind auch die Messdaten nicht fern. Das sieht doch gut aus. Das ist wahr. Das geht ja auch gut. 24. Dezember, das ist gut. Hier ist man schon sehr richtig. Aber da liegen Daten rum. Das sind die Daten, die keinen Spaß gemacht haben. Es gibt keine Knubbler-Datei, das macht mir Angst. Und es war nach dem 24. Dezember. Muss ich suchen gehen? Kann ich so nicht zeigen, schade. Also war eine Kurve, wo man dann halt einfach jede Sekunde auf den Wasserzähler geguckt hat. Wenn man eine Hand aufdreht, merkt man, die Steigung ist höher, niedriger. Das Spiel ist genau das Gleiche. Dann zoomt man halt in den Bereich rein, macht den fit und rechnet es aus und merkt, Toilettenspülung sind, also die eine Wasserspülung, die da kaputt war, die hat, glaube ich, 1,7 Kubikmeter pro Tag dann durchgezischt. Kann man dann einfach mal genau, da laufen zwar 8 Liter Wasser oder sowas rein und im Sekundentakt sieht man super, wie das eine halbe Minute sich auffüllt und das ist eine kerzengerade Linie, kann man dann reinfinden und dann kann man hochrechnen, also die 20 Sekunden aufs ganze Jahr, genau gleich wie jetzt gerade, Steigung mal 365 mal Sekunden pro Tag und sonst irgendwas. Und dann kommen erschreckende Zahlen raus. Und der Wasserhahn bei unserer Waschmaschine, da passt noch viel mehr Wasser durch. Ich meine, der positive Fakt war, dass wir gesehen haben, okay, es waren in dem Pfütz im Haus und so viel Wasser, wie wir da mehr abgerechnet gekriegt haben, man hätte es merken müssen. Also musste es quasi wie eine Wasserspülung oder so sein. Und da kann man halt dann jetzt beobachten. Der Plan ist schon tatsächlich, die jetzt mal mitzumonitoren und früh mitzukriegen, ob sowas passiert. Ja, also wir haben doch nur 13 Minuten. Aber Fragen, sonst gucke ich mal. Ja? Ach so, der nächste muss noch gegen den Beamer kämpfen, das ist wohl wahr, ja. Nein, nein, ist okay. Jetzt für den Wasserzähler. Die Frage. Ah. Die Frage, also speziell Wasserzähler, wenn ich das richtig. Ja, okay, zeige ich noch. Die Frage war, wie ich aus den Fotos die Zahlen ausgelesen habe. Das kann ich zeigen. Das ist also, ach so, weil in Wasser.dat, also was haben wir, Datum, Uhrzeit, irgendwas. Also vielleicht auch zeigen, wie das entstanden ist. Dafür gibt es irgendwie, also das geknipst wird es mit meinem Handy. Und da gibt es so ein komisches Shell-Skript. Was man zweimal macht, ist irgendwie ein Shell-Skript. Das holt sich von dem Android Shell Script eine Directory-Liste von was sind die letzten Bilder gewesen. Es guckt in einem Verzeichnis ImageDir, was IMG heißt, weil da liegen alle Bilder rum. Da liegen jetzt so die ganzen Image irgendwas und da sind noch ein paar Beispiele. Irgendwie Bilder, sucht sich das letzte und holt nur die vom Handy, die neu sind, weil das sonst alles ein bisschen mühsam ist und weil das mit dem Erstfunk fürs Handy nicht richtig geht. Und wenn ich das dann weiß, laufe ich die durch. Die Handybilder haben einen Timestamp, da kommt Datum und Uhrzeit her, wann ich das geknipst habe. Und dann gehe ich her, nehme das Lieblingsbild an, Gucktool meiner Wahl, gucke auf den Wasserzähler und sage, das sind 284,572 irgendwas und schreibe es in die Datei von Hand rein. Ja, das muss ich jetzt nur einmal pro Tag machen und eigentlich sollte es anders werden. Und irgendeins von denen ist, glaube ich, was? Na, gucken wir mal, in irgendeinem von den Bildern liegt die Antwort drin. Das ist genau, was ich gerade gesucht habe. Das wird besser werden. Wie gesagt, es geht mit der Webcam ein, das ist ein Pinguin, der gehört weg. Ah, da war's. Zurück. Zurück geht hier. Also das ist jetzt ein Bild von der Webcam, genau das gleiche Spiel und VZ Logger, Volkszähler, hat so ein Tool und das ist die falsche. Da war noch keins drauf, das gut ist. Der hat dann, ja, kann das weg. Urlaub mit Pinguinen. Das ist kein Photoshop, das ist wirklich Antarktis und wirklich Tux und Rockhopper, die Felsenpinguine, die ganz lange das Logo vom Linux-Tag in Berlin waren. Dann sind es irgendwann Magellan-Pinguine geworden, weil irgendein Artist den Felsenpinguin falsch gemalt hat und jetzt gibt es keinen Linux-Tag mehr in Berlin. Der malt da unten so Testpunkte hin und der kann tatsächlich, man muss ihm die Mittenkoordinaten von diesen Zeigern irgendwie angeben in der Konfigurationsdatei, das Bild muss schon richtig hingerüttelt sein, das ist alles nicht so richtig vollautomatisch, aber dann erkennt und dann noch so ein Radius um den Zeiger und dann kann er die Zeigerposition erkennen und wenn das dann einmal eingewackelt ist, geht dann tatsächlich die Webcam her, findet die 4 Zeigerpositionen und kann immer sagen, das ist von hinten nach vorne, das ist 0,7 und man kriegt 4 Nachkommastellen, also Kubikmeter sind 1000 Liter, das hier ist ein Zehntel von denen, also ein Hundertstel, ein Zehntel, ein Liter, ein Zehntel Liter. Und wer Lust dran hat, könnte mit dem Windrad auch noch was machen. Also man kommt hier auf ein Zwanzigstel Liter absoluter Wasserverbrauch. Das, und das im Sekundentakt und weniger. Und der VZ-Logger, da muss, also das ist ein Riesengefummel, die Config-Datei hinzukriegen, aber wenn es mal tut und die Webcam nicht mehr an der Wand wackelt und sowas und ich noch ein Video für Linux-Treiber am Raspberry Pi laufen habe, also Notebook hat es gemacht und da gibt es eben so eine Testdatei, wo ich die Wasserhahn dann durchgetestet habe, dass man beim nächsten Mal schneller erfährt. Dann merke ich am Wasserverbrauch, wo der Rohrbruch ist, wenn es 1,7 Liter Kubikmeter pro Stunde sind, dann ist es die Toilette und wenn es 2,5 Kubikmeter pro Tag sind, dann ist es unten in der Waschküche. Kann man dann alles rauskriegen, kann ich dann im Schreibtisch ausmessen, wo ich nasse Füße hole. Aber momentan einmal am Tag von Hand geht schon. Ja, das ist, poppt dann automatisch auf, wenn ein neues Bild ist, dann trägt man das ein und das ist machbar. Und? Also. Ja, momentan mache ich das von daher. Aber dann macht man so einen Mail-Service und schickt eine SMS und sowas, ja. Frage war, weil ich das jetzt alles von Hand und in der Shell und sowas gemacht habe. Sehr gute Frage. Ja. Es geht, also entweder kann man tatsächlich, also was geht, ist knplot-e irgendein Kommando, zum Beispiel printpi oder eben auch plot dieses, ja, plot sinus und sonst irgendwas und man kann da tatsächlich auch set terminal postscript und plot sinus von x machen mit Semikolon oder auch mit mehreren minus es und wenn ich das mache, dann kriege ich das Postscript-File für das da irgendwie und kann das reinpipen, also das und KZ-Output und sowas und kann noch ein Load machen und minus E noch ein Load und sowas. Wenn ich das vorbereitet habe, laufen so zum Teil Testskripte dann ab. Dann legt das fertige Messdaten irgendwas .gp rum und am Schluss macht man knplot minus E Load des Dingens mit Z-Terminal. Also die Output-Parameter würde ich dann tatsächlich so machen. Z-Terminal Postscript, Z-Out. Welches Gänsefüßchen macht, ist völlig egal. Sinus.ps zum Beispiel, ja. Und dann macht man ein zweites, minus E, Load-Datei oder Plot Sinus von X. Und dann ganz magisch taucht ein Sinus.ps aus, das man sich angucken kann und auf die Webseite oder ein PNG, das dann auf die Webseite drauf geht. Ah, jetzt habe ich nur gesagt,
jetzt
mach mal
ich Sinus. Dich ab. Stopp.
Sinus Postscript, Color Solid. Das ist total wichtig. Der muss bunt sein. Und